Deutschlandfunk Kultur. Studio 9. Interview.
Liebes Tagebuch. Gestern erstmals Frost gehabt auf dem Balkon. Am 27. Januar blühten dort noch immer die Margeriten. Der Lavendel ebenfalls. Kein Schnee in Berlin. Und diese Woche soll es noch wärmer werden. Was mache ich nur mit dem Garten? Anlässlich der Weltleitmesse des Gartenbaus, der IPM Essen, frage ich das die Herausgeberin des Sachbuchs »Die Philosophie des Gärtnerns«, Blanka Stolz. Guten Morgen.
Schönen guten Morgen.
Schön, dass Sie bei uns sind. Diese extrem milden Winter, die verleiten ja dazu, die Gartensaison früher einzuleiten. Der Klimawandel ist auch auf der Messe in Essen riesengroßes Thema. Welche Rolle spielt denn der Ausfall des Winters wirklich für Balkon- und Kleingärtner?
Der Ausfall des Winters spielt vielleicht für Balkon- und Kleingärtner nicht so die ganz große Rolle, weil die Pflanzen passen sich der Witterung einfach an. Ein paar Sachen passieren vielleicht früher, wie man auch gelesen hat. Ist das alles auch gar nicht so dramatisch, wenn die Pflanzen da mal früher kommen? Viel dramatischer sind ja eigentlich die großen Veränderungen, die globalen Veränderungen. Wir haben fast eine Dürre in den Sommern und man merkt, wie meinetwegen Blick auf die Parks, wie sich Wiese in dass dort jetzt andere Pflanzen wachsen, das sind eigentlich die viel dramatischeren Veränderungen. Das, was auf dem kleinen Balkon stattfindet, das ist nicht so das große Drama. Da kann man schlicht und ergreifend beobachten, was denn passiert, wenn der Winter milder ist oder wenn dann vielleicht doch nochmal ein Frost kommt.
Aber muss ich denn überhaupt noch die alten Bauernregeln beachten, die Eisheiligen zum Beispiel, oder kann ich gefahrlos Ende März, Anfang April schon die Pflanzen nach draußen setzen?
Da würde ich nach wie vor einfach dran festhalten, weil es auch wenn der Winter jetzt so mild war, gegen einen Frosteinbruch im Mai spricht da gar nichts. Und ich denke, dass jeder Kleingärtner wird auch wie immer nicht vor März anfangen, seine kleinen Pflanzen vorzubereiten und das eben auch jetzt nicht im Januar starten.
Gut, also ich habe gelernt, vor allen Dingen keine Geranien mehr pflanzen, sondern Wildblumen und Kräuter, damit die Bienen auch was zu essen haben. Glauben Sie, an der Art des Balkons kann man erkennen, was für ein Mensch da wohnt? Also wie sauber und gepflegt oder wie wild und überwuchert das ist?
Das würde ich auf jeden Fall sagen. Ich würde immer sagen, zeig mir deinen Garten, ich sag dir, was für ein Gärtner du bist, so ungefähr. Weil man sieht ja an der meinetwegen Aufgeräumtheit oder Wildheit des Balkons oder des kleinen Gartens, mit welcher Einstellung man da auch dran geht. Das ist im Garten. Der Garten ist quasi auch gleich wie der Blick auf die ganze Welt, könnte man sagen.
Jetzt sagen Sie nicht, der Garten ist der Spiegel der Seele.
Nicht der Seele, aber vielleicht der Gesellschaft. Der Seele vielleicht auch, aber der Gesellschaft auf jeden Fall. Also man kann an einem Garten sehr deutlich ablesen, wie der Mensch, der Gärtner, mit der Natur umgeht und dann vielleicht aber auch mit der ganzen Welt. Da geht es für mich um Begriffe wie eine Toleranz. Toleranz gegenüber Pflanzen, die ich als Gärtner vielleicht nicht geplant habe, die aber trotzdem kommen. Auch die Art und Weise, wie viel schneide ich zurück, wie viel lasse ich stehen. Will ich so einen ganz clean, sauberen Garten oder mache ich einen Garten, wo eben, nochmal der Blick auf den Klimawandel, eben das wächst, was das Klima zulässt. Und das kann sich verändern in den kommenden Jahren, das würde ich schon so sagen.
Sie kennen ja auch die Geschichte der Privatgärten. Seit wann gibt es die eigentlich? Seit wann sind Gärten im Besitz der normalen Bevölkerung eigentlich verbreitet? Und ich meine jetzt nicht unbedingt die, in denen man Obst und Gemüse zum Eigenverbrauch anbaut.
Die Privatgärten, dort würde ich den Blick einmal auf die, ich nenne das mal die erste große Privatisierungswelle, Anführungszeichen, nennen. Das ist nämlich dann, als die Allmenden aufgelöst wurden und wo die Herrscher im ganz Allgemeinen, dass sich das Land angeeignet haben und die Allmenden nicht mehr im Gemeinbesitz der Bauern oder der Menschen, die davon lebten, waren. Und dann wurden eben den Bauern oder den Leuten wurde Gartenland dann zugeschlagen, weil die weiterhin auf ein Stück weit Selbstversorgung angewiesen waren. Dasselbe passierte dann, als die Gärten in die Städte wanderten im Zuge der Industrialisierung. Also wenn die Landwirtschaft wurde kommerzialisiert und im gleichen Zuge würde der Arbeitsbevölkerung, ob das jetzt Armutsgärten waren am Anfang oder später Schrebergärten, die ja auch so einen pädagogischen Ansatz oder auch einen Bewegungsansatz und so weiter hatten, wurden dann wiederum der Bevölkerung immer wieder Gartenflächen zugesprochen. Und das sind dann quasi im Prinzip diese Privatgärten, die aber vorher, also ich sag mal, vor dem 15. Jahrhundert und alles, was ich jetzt sagte, bezog sich auf danach, eben im Gemeingut waren, im Gemeinbesitz Allmende waren.
Es gab ja in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts dann dieses Klischee des Spießergartens, akkurat geschnittene Hecke, der Rasen musste raspelkurz sein, Unkrautvernichtungsmittel waren wichtig, keine Pflanze durfte wachsen, die da nicht hingepflanzt wurde. Goldfischteich, Gartenzwerge, was ist denn heute eigentlich angesagt? Gibt es das immer noch?
Das gibt es sicherlich immer noch. Für mich sind das solche, ich nenne das mal Wohlstandsgärten, also der Ausdruck dessen, ich muss eben nicht arbeiten, ich muss mich nicht selbst versorgen. Ich kann, mir wird die Ware angeliefert, ich gehe die einfach kaufen. Dafür sitze ich in meinem Garten und gucke dem Rasenroboter zu, wie der dort arbeitet. Das ist für mich ein Wohlstandsgarten. Der gleiche Wohlstand kann man aber auch auf so einen Nutzgarten, wenn jemand sagt, ich habe aber die Zeit zu gärtnern, das ist auch eine Form des Wohlstandes. Das sind vielleicht diese zwei Versionen und natürlich gibt es auch das Gegenteil dazu, Schottergärten, also Gärten, die aus Kies oder auch Skulpturen sind.
Nennen Sie das noch Gärten?
Gute Frage. Für mich ist das weit weg von einem Zen-Garten, der ja auch anders funktioniert als ein Garten, an den wir jetzt denken, mit Bäumen, mit Rasen, mit Pflanzen, mit Gemüse, mit Obst.
Das sind ja eigentlich Skulpturenparkplätze, diese Schottergärten.
Das ist ein schönes Wort, ein Skulpturenparkplatz, denn das, was ja der Garten eigentlich tut oder was der Mensch mit einem Garten tut, nämlich der Natur ein Stück Natur abtrotzen und dort dann das aber pflegen und auch beherrschen als Mensch, der eben sagt, ich sage jetzt, was dort wächst und was dort wächst und was ich anbaue. Und das ist eben in diesen Schottergärten ja eigentlich tot kultiviert. Das heißt, die Natur, die der Mensch im Garten kultiviert, ist dort tot, weil sie ist überhaupt nicht mehr da. Wenn ich ein Beispiel bringen darf, Derek Jarman ist ein englischer Filmemacher und Regisseur, der hat auf einer in England, in Kent, an der Küste, das ist alles Kies, also ein Kiesstrand, dort hat er einen wunderschönen Garten um sein Haus rum gepflanzt, in diesem Kies. Es sind aber Pflanzen da, die auch für Bienen und für Insekten dann auch da sind. Und das wäre ein wunderschönes Beispiel für einen wirklich funktionierenden Schottergarten.
Glauben Sie, dass Gärtner bessere Menschen sind?
In dem Sinne, wenn Sie einen Naturgarten in Abgrenzung zu dem Schotter-Skulpturenpark, den wir eben hatten, würde ich sagen, ja, weil Sie eben ja einen Blick haben auf eine Toleranz. Was lasse ich zu, was nehme ich weg, aber auch eine Harmonie und ein Wohlwollen gegenüber der Natur und so meine optimistische Hoffnung auch gegenüber dem Rest der Welt.
Zur Eröffnung der Gartenbaumesse in Essen, der IPM, sprachen wir mit der Herausgeberin des Sachbuchs Die Philosophie des Gärtnerns, mit Blanka Stolz. Frau Stolz, herzlichen Dank.
Vielen Dank.